muss ich mich mal kurz sortieren. Und Dave, hast du noch den Weiterschalter? Super. So, vielen Dank. Ja, die Predigt ist auch da. Einmal durchstarten. Heute möchte ich über das Gebet sprechen. Es gibt verschiedene Arten und Zielrichtungen des Gebetes. Gebete um Kraft, Gebete um Trost, Gebete um Weisheit, Gebete, heute das Richtige zu tun. Heute und hier soll es darum gehen, Stärke im Gebet zu finden, zu bekommen und im eigenen Leben umzusetzen und zu erleben. Und ich spreche nicht als jemand, der genau weiß, wie Gebet funktioniert. Ganz bestimmt nicht. Auch mein Gebetsleben kann Intensivierung gebrauchen. Und oft geht es mir so, ich fange an zu beten und dann schweifen die Gedanken plötzlich ab. Oder ich zweifle an der Wirksamkeit des Gebetes. Aber was wäre, wenn es ein bestimmtes Gebet geben würde, das ihr für jemanden beten könnt, das Kraft in das Leben dieser Person bringen würde? Oder dass wir für uns beten können, um neue Kraft zu erhalten. Wer von euch könnte ein solches Kraftgebet gebrauchen? Ja, doch, können wir alle irgendwie gebrauchen. Ne? Das ist schon mal ein Anfang. Also lohnt es sich schon mal, darüber zu sprechen. Wie man betet, kann man gut an Paulus sehen. Er hat verschiedene Gebete aus dem Gefängnis, in Bedrohung und auf Reisen und in seinen Briefen dokumentiert. Heute und hier geht es um ein Gebet aus dem Epheserbrief. Und wir wollen doch mal probieren, ob es uns gelingt, dass wir dieses Gebet nicht nur hören wie einen Predigttext, sondern es über uns beten lassen. Denn es liegt Kraft darin, übereinander zu beten. Nicht wegen dem, der betet, sondern wegen dem, der hört. Es ging mir eben so, als Uta ganz spontan sagte, soll ich noch mal für dich für die Predigt beten. Das tat gut. Bist du bereit, Kraft zu empfangen und heute hier anders rauszugehen, vielleicht als du reingekommen bist, dich auf dieses Experiment einzulassen? Dieses Gebet steht in Epheser Kapitel 3 und ich bitte Uta jetzt schon mal nach vorne zu kommen, dieses Gebet für uns zu beten. Und wenn Uta dieses Gebet für uns liest, schlage ich vor, das ist deine freie Entscheidung, dass wir auch unsere Körperhaltung ändern. Vielleicht bist du ja bereit, dich einfach in eine Haltung oder in eine innere Haltung zu begeben, die deutlich macht, ich möchte dieses Gebet, ich möchte diesen Inhalt jetzt empfangen. Also ich lade dich ein, dieses Gebet in eine Haltung des Empfangs zu hören. Vielleicht magst du aufstehen, vielleicht möchtest du die Hände öffnen oder heben oder was auch immer. Tu das, was dir in deiner Haltung deutlich macht, ich möchte jetzt etwas von Gott empfangen. Meine Antennen sind ausgestellt und ich möchte auf das hören und möchte dieses Gebet für mich erleben. Uta betet mit uns.
Darum knie ich nieder vor dem Vater, von dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihren Namen hat. Ich bete, dass er euch aus seinem herrlichen Reichtum mit Kraft durch den Geist in eurem Innern stärken möge, damit Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne. Und ich bete, dass ihr, die ihr in der Liebe verwurzelt und gefestigt seid, zusammen mit dem ganzen heiligen Volk des Herrn die Kraft habt, zu begreifen, wie weit und lang und hoch und tief die Liebe Christi ist, und diese Liebe zu erkennen, die das Wissen übersteigt, das erfüllt werden kann bis zum Maß der ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der unermesslich mehr zu tun vermag, als wir bitten oder uns vorstellen können, nach seiner Kraft, die in uns wirkt, sei Ehre in der Kirche und in Christus Jesus durch alle Generationen hindurch, für immer und ewig. Amen.
Und wir sagen Amen. Ihr könnt euch gerne wieder setzen. Während Paulus im ersten Teil des Epheserbriefes in einem Gebet um Erkenntnis spricht, geht es hier um Stärkung. Ein eher altertümliches Wort, Stärkung. Heute spricht man von Power, Empowerment. Er betet um Kraft. Nun, warum tut er das? Er tut das, weil Wissen an sich und in vielen Fällen nicht ausreicht. Moritz, mein Sohn, geht gerne ins Fitnessstudio und hebt da ganz ordentlich Gewichte. Beim Bankdrücken, also die große Stange auf der Bank liegend drücken, kommt er da auf so 80 Kilo. Und das hier ist mein Kollege, kannst du ein bisschen weniger Licht hier, dass man das besser sieht, ist mein Kollege aus Österreich, der ist sogar noch etwas stärker. Der drückt 135 Kilo. Das ist schon ganz ordentlich. Ich weiß vielleicht alles übers Bankdrücken, aber kann ich auch 80 oder 135 Kilo drücken? Wissen ist nicht mein Problem. Ich habe alles Wissen, was ich brauche, um dieses Gewicht heben zu können. Aber was mir fehlt, ist die Kraft. Paulus weiß das. Und er ist im Begriff, über das Wissen hinauszugehen und zu beten, dass wir Kraft bekommen sollen. Es beginnt mit den Worten, aus diesem Grund knie ich nieder. Okay, Paulus, was ist das für ein Grund? Warum betest du? Worüber betest du? Was ist dein Ziel? Was sagt uns Paulus? Er sagt, aus diesem Grund knie ich nieder. Ich knie im Namen der Kirche, weil die Kirche Gottes ewiger Vorsatz ist. Die Gemeinde ist Gottes Plan A. Es gibt keinen Plan B. Es ist sein Plan A, der Welt die Macht, die Autorität und die Liebe Christi zu demonstrieren. Und Paulus sagt, aus diesem Grund bete ich. Nun, wenn Paulus betet, stellen wir uns einfach die Gemeinde damals vor, für die er betet. Wir sprechen über Juden und Heiden, die zusammenkommen. Ein bisschen eigentlich wie bei uns, ne? Also Leute wie du und ich. Das sind Menschen, die nicht immer einer Meinung sind. Und es wird eine gewaltige Aufgabe sein. Und Paulus weiß, dass sie mehr als nur die Erkenntnis Christi brauchen, sondern auch die Kraft Christi. Und genau das gilt auch heute für uns. Und heute, du und ich, wir brauchen auch Kraft. Heute werden wir uns also dieses spezifische Gebet des Paulus ansehen und schauen, wie wir Kraft bekommen können. Das Erste, was Paulus betet, ist, dass der Vater dich womit stärken möge? Ich bete, dass er euch aus seinem herrlichen Reichtum mit Kraft durch den Geist in seinem Inneren stärken möge, damit Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Nun, für einige von euch stellt sich vielleicht gerade eine Frage. Ihr denkt, okay, Paulus betet für die Gemeinde in Ephesus. Das sind Gläubige, diejenigen, die bereits geglaubt haben und deshalb Christus in ihr Herz eingeladen haben. Warum betet Paulus, dass Christus uns aus seinem herrlichen Reichtum mit Kraft durch den Geist in unserem Innern stärken möge, damit Christus durch den Glauben in unserem Herzen wohne? Was damit gemeint ist, können die erklären, die vielleicht schon mal ein gebrauchtes oder älteres Haus gekauft haben und renovieren wollten. Wer hat das schon mal gemacht? Ihr habt schon mal, es war nicht richtig alt, aber es war ein gebrauchtes Haus, ne? Man besitzt etwas, vielleicht jetzt nicht so runtergekommen wie das, was aber noch nicht fertig ist, was aber fertig werden soll, damit man darin wohnen kann, damit es so genutzt wird, wie man es sich optimalerweise vorstellt, so dass deine Träume davon wahr werden. Die Wand soll vielleicht schön weiß sein und diese hässliche braune Raufaser, die soll da erstmal runter, oder. Das ist es, wovon Paulus spricht, wenn er davon spricht, dass Christus in unserem Herzen wohnt. Er zieht nicht nur ein, sondern er kommt herein und beginnt plötzlich zu renovieren und mehr daraus zu machen. Als Christus in dein Herz einzog, und er tat das in dem Moment, als du angefangen hast zu sagen, ich glaube, dann tat er das mit der Vision dessen, was einmal sein könnte. Du hast einige Wünsche in deinem Leben, die nicht ganz mit seinen Wünschen übereinstimmen. Und dieser Schmerz mit der falschen Farbe an der Wand, das will er ändern, um das bisschen mehr, nun ja ein bisschen mehr aus ihm zu machen. Du hast vielleicht einige Mauern aufgebaut. Mit der Zeit hast du es nicht beabsichtigt, sondern Mauern der Bitterkeit und des Grolls Und er will nichts mehr, als hereinzukommen, um diese Mauern einzureißen. Es gibt einige dunkle Punkte, Orte in deinem Herz, in deinem Haus. Einige Orte, über die du mit niemandem sprichst. Nicht sicher, ob du es jemals tun wirst. Aber Jesus kommt herein und sagt, ich möchte diese Decke herausbrechen und ich möchte ein Dachfenster einbauen, damit mein Licht hereinscheinen kann, damit ihr anfangen könnt, Heilung zu erfahren, auch jetzt in diesem Moment. Er sieht auch den vermüllten Keller in meinem Leben. Einige alte Gewohnheiten, einige giftige Gedanken, und Jesus will nichts mehr, als dir zu helfen, diesen Müll loszuwerden. Jesus möchte in dein Herz einziehen, er will das Herz erneuern. Er will im Herzen wohnen. Er will dein Herz zu seinem Zuhause machen. Deshalb betet Paulus das. Und ich bete, dass Christus immer mehr in eurem Herzen zu Hause sein wird, in euch lebt, wenn ihr auf ihn vertraut. Aber diese Vorstellung, über die Paulus betet, dass Christus in unserem Herzen wohnen würde, sie ist das Problem, dass wir nämlich manchmal einfach zu schnell über diesen Teil hinwegfliegen und ihm nicht vertrauen. Wir laden ihn vielleicht ein, in unser Haus und unser Herz zu kommen, aber wir behandeln ihn eigentlich ein bisschen mehr als einen Mieter, als wie einen Eigentümer. Sie sagen, Jesus, du kannst in mein Herz einziehen, aber hey, verfusche es nicht. Es ist immer noch meins. Ich möchte nicht, dass du dich bewegst und weißt, sowas wie Mauern einreißen oder sowas. Ich will nicht, dass du hier herum veränderst. Ich mag irgendwie, wie die Dinge bei mir sind. Damit nehmen wir uns aber Möglichkeiten. Jesus sagt, lass mich sehen, was ich aus dem Ort machen kann. Lass mich mal das Sagen haben. Manchmal ist es so, als wollten wir das Haus verkaufen, aber wir wollen eigentlich die Schlüssel behalten. Und das ist nicht das, was Gott für dich im Sinn hat. Jesus hat dich erschaffen. Er kennt die guten Werke, für die du bestimmt bist. Und er will ins Herz kommen. Die Frage ist, sind wir bereit, ihn das Herz erneuern zu lassen? Paulus betet weiter, dass wir in der Liebe verwurzelt und gefestigt sind, dass wir zusammen mit dem ganzen heiligen Volk des Herrn die Kraft haben, sie zu begreifen. Was ist also der Zweck dieser Kraft? Paulus sagt, der Zweck ist zu begreifen, wie weit, wie lang, wie hoch die Liebe Christi ist. Und diese Liebe zu erkennen, die das Wissen übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zum Maß der ganzen Fülle Gottes. Paulus betet also weiter, dass wir Kraft haben. Zu welchem Zweck? Damit wir die grenzenlose Liebe Christi erfassen können. Das geht über ein intellektuelles Wissen hinaus. Jesus liebt mich. Um seine Liebe in deinem Leben oder in meinem Leben erfahrbar zu machen. Und bis zu welchem Punkt? Paulus sagt, dass wir mit der Liebe Gottes bis zu Gottes Fülle erfüllt werden. Er meint, dass wir zur Fülle Gottes erfüllt werden. Wovon spricht er hier? Er spricht von der Gemeinde, von Gottes Volk, das mit allem erfüllt ist, was Gott ist. Seine Liebe, seine Hoffnung, seine Stärke, seine Macht, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, seine Güte, seine Sanftmut, seine Geduld, seinen Glauben, seine Herrlichkeit, aber auch seine Leiden. All das, damit Gottes heiliges Volk mit allem erfüllt wird, was Gott ist, der Fülle, bis zum Maß der Fülle Gottes. Jetzt fragst du dich vielleicht, ob das möglich ist. Wenn es nicht möglich wäre, hätte es Paulus ja gar nicht beten müssen. Dann wäre das ja Fantasie. Der Heilige Geist hätte diese Worte nicht inspiriert, wenn es uns nicht möglich gewesen wäre, von ihm erfüllt zu werden. Erfüllt von der Fülle Gottes. Ja, Paulus betet ein wirklich fettes Gebet, ein großes Gebet. Aber weißt du was? Das ist die Art von Gebeten, die man zu einem großen Gott beten kann. Er betet um die Fülle, die uns erfüllen kann. Nun zu welchem Zweck? Ich liebe es, wie Paulus dieses Gebet beendet. Dieser nächste Vers ist für mich so ein Ankervers. Ich liebe das. Paulus gibt uns den Grund für all das. Er sagt nun zu dem, der unermesslich mehr tun vermag, als wir verlangen oder uns vorstellen. Boah. Nach was? Nach seiner Kraft dementsprechend. Lasst uns weiterhin beten und Gott um Kraft bitten. Ich hoffe und bete, dass du weiterhin an die Möglichkeiten Gottes glaubst. Nicht nur das, was ist, sondern auch das, was sein könnte. Und ich hoffe, dass du mehr erlebst. Ich bete, was Paulus gebetet hat, dass wir mehr erfahren, als wir erbitten. Mehr, als wir uns vorstellen können. Entsprechend seiner großen Kraft, die in uns wirken möchte. Und wenn wir mehr erleben wollen, wenn wir die großen Dinge erleben wollen, die Gott für uns bereit hat, dann kann es manchmal auch sein, dass wir etwas Gutes loslassen müssen. So erging es auch Martin Luther King. Am 28. August 1963, als er vor dem Lincoln Memorial an der Washington Mall stand, er hatte an diesem Tag eine 250.000 Zuhörer vor Ort. Und das ist ein großer Platz und das war voll. Clarence Jones war sein Redenschreiber. Sein Berater und zusammen hatten sie zusammengearbeitet und eine ziemlich gute Rede zusammengestellt. Und man kann sich das, es gibt ein paar Versionen davon, aber man kann sich das auf YouTube anschauen. Da gibt es eine Aufnahme, da stellst du fest, Martin Luther King, Dr. King, folgt diesem Drehbuch. Ich meine, seine Augen sind gesenkt, er liest die Notizen, es ist Wort für Wort wörtlich. Und er beginnt seine Rede, geht zurück nach Georgia, geht zurück nach Louisiana, geht zurück in die Slums und Ghettos unserer nördlichen Städte. Ich meine, er liest das einfach durch, was er da auf dem Zettel hat. Und ungefähr zu dieser Zeit steht wahrscheinlich 3 Meter entfernt die Gospelsängerin Mahalia Jackson, weder verwandt mit Michael Jackson noch verschwägert. Und sie ruft von hinten rein, erzähl ihnen von dem Traum. Martin, erzähl ihnen von dem Traum. Und dann schaut er zu ihr herüber und zurück und schaut nach unten und er nimmt seine Hand und schiebt seine gut vorbereiteten Notizen zur Seite. Er legt beide Hände auf das Rednerpult und schaut auf diese 250.000 Menschen, die vor ihm stehen. Und dann gibt es eine 6-sekündige Pause. Und dann schaut er in den Himmel. Und dann kommt der Traum. 6 Sekunden Pause. Vorher galt noch das, was er auf dem Zettel vor sich hatte. Das war gut und das war sicher vorhersehbar und gut durchdacht, geplant und so erwartet. Aber in diesen Sekunden, in diesen 6 Sekunden beschloss er, Gott statt etwas Gutem etwas Großes tun zu lassen. Nun, man muss kein Pastor oder Redner sein, um diese Spannung in seinem Leben zu kennen. Denn was man gerade vor sich hat, das Drehbuch, dem man folgt, ist gut. Vielleicht ist dein Drehbuch gut durchdacht. Du bist ein guter Planer. Vielleicht hast du alles gut geplant und du weißt, dass dies passiert und das passiert und es ist gut und es ist sicher und es ist vorhersehbar und es ist ausreichend. Aber manchmal gibt es diese Momente, in dem Gott dich ruft, vom Skript abzuweichen. Ich spreche jetzt nicht davon, deine Lebenspläne auf den Kopf zu stellen oder eine Generalüberholung vorzunehmen. Vielleicht ist es das, was es braucht, aber wahrscheinlicher ist es, dass es nur eine kleine Änderung ist, die Gott uns geben, schenken will, uns aufrufen will, von dem Skript abzuweichen. Vielleicht sind es deine Pläne, ein guter Nachbar zu sein. Ich weiß nicht, vielleicht beinhalten diese Pläne, deinen Hund vom Rasen des Nachbarn fernzuhalten oder einfach nur sicherzustellen, dass dein Baum zurückgeschnitten ist oder so etwas. Vielleicht hat Gott aber eine Vision für dich, ein großartiger Nachbar zu sein. Einer, der seine Nachbarn kennt, der weiß, was die Nachbarn brauchen, der für sie betet und der ihnen hilft und ihnen dient. Vielleicht hast du in diesem Jahr einen Plan, um ein guter Vorgesetzter zu sein. Und Gott hat einen Plan für dich, ein ausgezeichneter Vorgesetzter zu sein. Einen, der die Liebe Christi denen zeigt, die für dich arbeiten, mit dir arbeiten, um dich herum arbeiten, auf die du eingehen kannst. Vielleicht ist es in diesem Jahr dein Plan, ein guter Schüler zu sein. Du willst ein guter Schüler sein, du willst gute Noten machen, du willst durch die Schule kommen. Aber was wäre, wenn Gottes Plan für dich darin besteht, ein großartiger Schüler zu sein, großartige Dinge zu tun, auf die Einsamen aufzupassen, mit denen zu beten, die verletzt sind, einfach mit dem aufzuhören, was du tust und für jemand anderen da zu sein. Wir sprechen von einer kleinen Anpassung, aber sie sieht für dich aus, als wenn du von dem Skript abweichst, um etwas Großartiges zu tun. Hier ist die Wahl. Gutes zu tun bedeutet, seine Träume zu verfolgen. I have a dream. Vielleicht hast du ein paar Träume im Kopf. Du willst große, gute Dinge tun, deine Träume verfolgen. Aber große Dinge zu tun bedeutet, Gottes Träumen zu folgen. Nun, was ist der Unterschied zwischen der Verfolgung unserer Träume und der Verfolgung von Gottes Träumen? Nun, wenn du deine Träume verfolgst, verfolgst du Träume, die auf deinen Ressourcen, auf deiner Kraft basieren. Wenn du aber Gottes Träume verfolgst, verfolgst du Träume, die auf seinen Träumen, auf seiner unermesslichen Kraft basieren, auf dem Meer. Nun stellt sich die Frage, wessen Träume willst du verfolgen? Die Frage ist, wer träumt in deinem Leben? Denn dies kann sehr wohl darüber entscheiden, ob du mehr erleben kannst, als du dir vorstellen kannst. Vielleicht bist du es aber auch leid, dich mit deinen Träumen zufrieden zu geben und fängst an, um Gottes Träume zu beten, um sie zu erkennen. Ich möchte für meine Kinder, dass sie Gottes Träume beten und erleben. Ich möchte, dass meine Kinder mehr erleben, als sie gefragt oder sich vorgestellt haben. Ich möchte, dass diese Gemeinde mehr erlebt, als wir verlangen oder uns vorstellen können. Ich möchte, dass meine Nachbarn, meine Kollegen, Klassenkameraden, die Menschen um uns herum erfahren, dass sie das erleben, was Paulus uns offensichtlich verspricht. Und es ist mehr, als wir jemals verlangen oder uns vorstellen können. Nun, warum steht uns das zur Verfügung? Nun, wie er am Anfang geschrieben hat, sagte er, aus diesem Grund knie ich nieder. Es ist für Gottes ewige Absichten. Es ist nicht zu unserem Ruhm. Es liegt nicht an uns, das zu erreichen, was wir erreichen wollen. Hier ist und damit endet er. Er erzählt uns, er lässt keinen Zweifel daran, worum es hier geht. Zu ihm. Ihm sei die Ehre in der Kirche und in Christus Jesus durch alle Generationen, die Jungen, die Alten, die Reichen, die Armen, alle Generationen für immer und ewig. Jetzt die Frage an dich. Was willst du? Auf deine Kraft vertrauen oder auf den Gott vertrauen, von dem wir gesungen haben? O großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, so groß ist der Herr. Führ mich dorthin, wo ich unbegrenzt vertraue. Lass mich auf dem Wasser laufen, wo immer du mich hinführst. Du, mein Gott, bist größer, höher, weiter als der Himmel. Du wählst den Tod für meine Rettung. Er hat so viel mehr für dich getan, als du für ihn tun kannst. Was ist deine Antwort? Zum Schluss noch eine kleine Geschichte, auch aus Washington. Ein Soldat sitzt mit hängendem Kopf. Könnt ihr einmal weitermachen, bitte? Ja, da vorne. Ein Soldat sitzt mit hängendem Kopf vor dem Zaun rund um das Weiße Haus. Da kommt ein kleiner Junge raus und fragt, sag mal, was hast du? Sagt er, ich bin hierher gekommen, um den Präsidenten zu sehen. Und man hat mich nicht reingelassen. Und der Junge sagt, ja, es ist schwer, den Präsidenten zu sehen. Komm doch mal mit. Dann nimmt der Junge den Soldaten an der Hand und führt ihn vorbei am Wärterhäuschen. Und niemand hält ihn auf. Über den Rasen vor dem Weißen Haus in die große Lobby mit der hohen Treppe. Und niemand hält ihn auf. Die Treppe hoch ins Oval Office. Und die Securities vor der Tür gehen zur Seite und niemand hält ihn auf. Hinter dem großen Schreibtisch sitzt Präsident Lincoln und fragt den Jungen, was willst du, mein Sohn? Dieser Soldat hier will dich sehen, Papa. Lass uns realisieren, egal was du brauchst, Jesus bietet dir seine Hand an. Und er führt dich zum Vater und spricht für dich. Vater, dieser Mensch braucht deine Hilfe. Er muss mit dir sprechen. Und deshalb ist das Gebet so wichtig und sollte der erste Punkt auf unserer Agenda des Tages sein und nicht der letzte Ausweg. Durch Gebet geschieht einfach mehr. Amen.